Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Was ist Notfallchirurgie im Bauchraum? Wie läuft ein gewöhnlicher Tag von Professor Beat Schnüriger, wo unsere Patienten und Patientinnen mit Bauchnotfall operiert und betreut? Erfahren Sie mehr in unserem Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast im Fokus Bauchmedizin. Heute wieder eine sehr spannende Folge mit dem Professor Beat Schnüriger. Er ist der Leiter von ACS-Team, also Acute Care Surgery. Was heisst das konkret für seinen Alltag? Was heisst das für die Patienten? Wie gestaltet er seinen Tag? Das werden wir heute alles herausfinden.
Ja, vielen Dank, Yves. Warum mache ich das? Es ist ein breites Feld von den akuten Krankheiten, die im Bauchraum stattfinden können. In der Regel sind das operative Therapien. Und die Herausforderung ist eigentlich für jeden Patient, der kommt, mit einer akuten Erkrankung vom Abdomen eine individuelle Lösung zu finden. Das kann eine Operation sein, das kann aber auch eine medikamentöse Therapie sein.
Du sagst richtig, oder? Eine Chirurgie des Bauchraumes, aber auf den Notfall, eigentlich Notfallsituationen zugeschnitten. Aber wie sieht dein Tag aus? Bist du, kommst du hin und rennst rum, ob es hin und her oder was? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Alltag.
Das ist so, das kann einmal so sein. Es gibt in dem Sinn, weil ja das alles ungeplant ist, nicht einen klaren Tagesablauf. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende am Ganzen. Das kann sein, dass wir am Morgen kommen, gerade in den Operationssaal müssen. Es kann aber auch sein, dass einmal einen Tag lang wenig läuft. In der Regel starten wir mit einer Visite auf der Intensivstation. Wir visitieren alle kritisch Kranken von der Universitären Klinik für viszerale Chirurgie und Medizin. Das ist eins von den Standbeinen von der Akutchirurgie, ist eigentlich die Intensivmedizin. Und deshalb starten wir eigentlich mit dem. Dann ist es so, dass wir etwa 50% haben wir auch elektive Operationen. Das können Wiederherstellungen sein bei Stomaträgern nach Notfallchirurgie oder eben dann die eigentlichen Notfallinterventionen. Also die Herausforderung ist eigentlich die, jeden Tag so zu planen, dass man in dem Sinn jedem gerecht wird, jedem Patienten.
Ich muss aber auch sagen, das ist ja ein 24-7-Business sozusagen. Also das läuft permanent eigentlich.
Das ist so, ja. Das ist genau wie du sagst. Notfälle kommen dann, wenn es halt stattfindet. Das kann jede Zeit sein, das kann auch zur Nacht sein und entsprechend muss man das Team haben, das kann reagieren. Übrigens auch ein Intensiv. Eine Station muss immer da sein, es muss immer ein Narkosearzt da sein, damit man im Team eigentlich die Situation dann meistern kann. Es ist übrigens so, dass Operationen, die wir zur Nacht machen, mit dieser Vorhalteleistung, die wir eigentlich bringen, eigentlich gleich entgolten werden von der Krankenkasse in den Tag durch. Und das ist etwas, was viele nicht wissen. Obwohl das ja eigentlich ein sehr grosser Aufwand ist, in der Nacht die Teams da zu haben, können wir nicht mehr Geld über für einen Blinddarm, den wir zur Nacht operieren, versus einen, den wir den Tag durch operieren.
Und es ist auch wichtig zu sagen, die Qualität von diesen Patienten, die in der Nacht operiert werden, da wollen wir ja die gleiche Qualität bringen wie am Tag.
Das ist ganz richtig. Das heisst, wir haben einen Oberarzt da zur Nacht und einen Assistenzarzt, die sind das Zweite, plus einen leitenden Arzt, der im Hintergrund da ist und kommt zur Nacht, wenn sie es braucht.
Du hast vorher angesprochen, andere Teams, andere Schnittstellen, Intensivstationen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist eigentlich permanent im Austausch mit anderen Disziplinen, gerade auch wenn es um das Finden von der besten Behandlung geht für Patienten.
Ja, das ist eins von den anderen sehr spannenden, ein anderer sehr spannender Aspekt von der viszeralen Akutchirurgie, dass es sehr interdisziplinär ist. Also du hast es gesagt, es ist zum Beispiel die Intensivmedizin, wo sich um die Patienten kümmert, zum Beispiel nach einer Korrektur von einem Infekt im Bauch. Es kann aber auch ein Angiologe sein oder ein interventioneller Radiologe. Das sind Spezialisten, die zum Beispiel eine blutende Milz mit kleinen Trötchen eine Blutstillung machen nach einem Unfall. Oder eben Notfallmediziner, die letztendlich einen Erstkontakt machen mit einem Schwerverletzten oder mit einem Patienten mit einer schweren Blutvergiftung auf dem Notfall. Also dort braucht es sehr einen engen Austausch mit uns, dass man dann so maßgeschneidert kann eine Therapie machen.
Aber vielleicht ein bisschen genauer anschauen, was du für Operationen, was euer Team für Operationen leistet. Bleiben wir jetzt vielleicht mal beim vielleicht weniger Trauma, also weniger Unfall, als viel mehr abdominale Erkrankungen. Was sind da die 3-4 häufigsten Operationen, Krankheitsbilder, die ihr behandelt?
Also das häufigste sind Blinddarmentzündungen, Gallenblasenentzündungen. Das sind sicher die zwei häufigsten Operationen, die wir machen. Circa 200 bis 250 je. Und dann sind es Patienten, die Löcher haben, Perforationen haben im Magen-Darm-Bereich, Magen, Dünndarm, Dickdarm. Dann sind es Darmverschlüsse, sicher auch ein grosser Teil. Und dann, was wir auch häufig haben, sind, und ich sage dem immer, solche In-House-Troubleshooting oder schnelle Hilfestellung, in anderen Disziplinen, sei es zum Beispiel Gynäkologie oder Urologie oder Gefäßchirurgie, wo wir dazugerufen werden zu Operationen, wo es unsere Beurteilung braucht oder unsere Hilfeleistung braucht. Das ist auch noch ein grosser Teil, also das ganze In-House-Troubleshooting.
Jetzt hast du vorher auch gesagt, Darm. Darm heisst ja dann letztendlich auch Stoma, also künstliche Darmausgang. Wie häufig ist das? Wie häufig ist das, dass man dann das Leben lang hat? Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also eben, das ist auch ein grosses Volumen, also die Perforation im Magen-Darm-Bereich. Häufig ist es so, wenn man die Patienten operiert, dann weiss man gar noch nicht so recht, wo ist das Loch. Das heisst, man muss es zuerst einmal suchen. In der Regel tun wir das mit der Laparoskopie, versuchen zu identifizieren. Der Patient wird entsprechend gelagert, dass man im Dickdarm oder im Magenbereich könnte intervenieren. Wenn es es braucht, muss man auch einen Bauchschnitt machen, mittleren Bauchschnitt in der Regel. Und dann ist es so, dass die Patienten mit der Infektion zum Teil lebensbedrohlich krank sind und damit auch ihre Reserven schlechter sind, dass man dann eigentlich muss einen Stoma machen aus Sicherheitsgründen, weil die Darmnähte dann so nicht heilen können, weil die Reserven schlecht sind von diesen Patienten. Es sind ja häufig ältere Patienten oder Patienten, die sonst noch Nebendiagnosen haben. Und dann tut man ein Stoma machen und in der Regel kann man die Stomas wieder zurückoperieren. Man tut dann 3-4 Monate warten, bis sich der Patient erholt hat, bis er wieder Kraft hat für die neue Operation. Und dann kann man eigentlich fast jedes Stoma wieder zurückverlegen. Und das ist auch etwas, was wir sehr häufig eigentlich machen.
Ist nicht ein Verdikt fürs Leben, glaube ich. Das darf man ganz klar so sagen. Ich muss aber auch sagen, oder, das ist auch nicht etwas, was uns wahnsinnig Freude macht, so Stoma darzulegen, aber es ist eine absolute Notwendigkeit, weil sonst Patientinnen nicht überleben.
Richtig. Also das ist das primäre Ziel, zu überleben. Es ist ja so, die Sterblichkeit von einem Loch im Darm ist auch heutzutage mit der ganzen modernen Medizin, Antibiotika, Intensivmedizin und adaptierte Operationsverfahren, auch minimalinvasive Operationsverfahren, immer noch etwa 20% ist. Also das darf man nicht vergessen, dass eine schwere Infektion im Bauch immer noch eine höhere Sterblichkeit hat. Und unser primäres Ziel ist natürlich, dass die Patienten überleben.
Du hast vielleicht bei Spahns angesprochen, minimalinvasiv. Ich glaube, das Wesen von der Chirurgie hat sich verändert in den letzten, sagen wir, nur schon 10, 20 Jahren. richtig minimalinvasiv, richtig kleinere Schnitte, auch vielleicht andere Konzepte. Bleiben wir jetzt mal bei den Operationen, die jetzt nicht durch Trauma bedingt sind. Ich glaube, da ist es klar. Oder? Da ist Minimalinvasität, also laparoskopisch, vielleicht dann sogar auch robotisch, eigentlich das Mittel der Wahl.
Ja, wir sind alle gross geworden mit der Laparoskopie, also mit den videoassistierten kleinen Schnittchen. Und tun das eigentlich jetzt übertragen auf die auch Notfallchirurgie. Ja. Also wir können diverseste Notfalloperationen heutzutage auch laparoskopisch lösen. Und ich denke, Patienten profitieren aufgrund von dem eigentlich zweiten Hit, sagt man, den man macht, dass man den möglichst klein macht oder das operative Trauma möglichst klein halten, dass man eigentlich die Erholungsphase auch kürzer kann machen von diesen Patienten.
Sehr, sehr spannend, oder? Also mit der Operation macht man nicht immer nur alles besser. Ich glaube, das ist auch klar und das ist auch ein grosser Punkt bei uns. Abwägen, wann braucht es eine Operation und was für eine Operation braucht es?
Ganz genau. Und das ist auch das, wo man wo auch die Erfahrung braucht, wo man auch versucht, den Jungen weiterzugeben, dass man eigentlich, und das ist einer von der ganz wichtigen Aufträge von einem viszeralen Akutchirurgisch, Patienten richtig einschätzen, Priorisierung machen, wann braucht es den Eingriff, braucht es überhaupt eine Operation, kann man auch einmal warten. Also das ist, wie gesagt, eine sehr wichtige Eigenschaft von einem Notfallchirurg, dass er das kann machen. Manchmal kann man das nicht gerade machen, vom Notfall, und da muss man Patienten einmal überwachen, ein bisschen kennenlernen, stündlich vorbeigehen, schauen, wie ist die Entwicklung von dieser Situation, dass man nicht verpasst, wenn es dann in die falsche Richtung geht.
Ich denke mir sehr wichtig, was du gesagt hast. Es ist ja nicht einfach ein einmaliger Eindruck, schwarz auf weiß, und dann macht man eine Operation. Es ist ja häufig die Evolution von den ganzen Symptomen und von der Symptomatik.
Ganz genau. Und darum ist es wichtig, dass man ein Team hat, das dort einfach am Ball kann bleiben, dass die nicht verschwinden im Operationssaal über Stunden, sondern dass die rum sind und dass die jederzeit eine neue Evaluation machen können von einer Situation.
Einer der Krankheitsbilder, die wir kurz angesprochen haben, Ileus, also Darmverschluss, da hat es doch einige Änderungen gegeben im Konzept von früher, eben die Sonne darf nicht auf- und untergehen über einen Darmverschluss, bis heutzutage ein bisschen anders. Vielleicht könntest du uns da noch etwas erzählen.
Ja, das ist so. Man hat früher ist man viel aggressiver gewesen mit den Darmverschlüssen. Die Ursachen für Darmverschlüsse sind verschieden. Die meisten sind aber Patienten, die Verwachsungen haben im Bauch, weil sie schon mal eine Operation hatten im Bauch. Und die Patienten mit Verwachsungen, dort tun wir mit Kontrastmittel schaffen, um zu schauen, ob es durchgeht. Das hilft im Entscheid zur Operation, aber hilft auch, dass sich der Darmverschluss löst. Und sehr häufig ist es eben so, dass sich die Darmverschlüsse aufgrund von Verwachsungen selber wieder lösen und man dann eigentlich kann eine Operation umgehen, die ja eigentlich wieder neue Verwachsungen macht und auch Risiken mit sich birgt. Also auch dort ist manchmal warten besser als einfach gerade einsteigen. Aber es ist klar, ein Patient, der krank ist, wo eine Bauchfellentzündung hat, wo das Kontrastmittel nicht durchgeht nach 12, 24 Stunden, die müssen leider dann operiert werden. Ja.
Aber auch da denke ich mir sehr, sehr wichtig zu sagen, oder Chirurgie nicht gleich Operation. Ganz im Gegenteil, eigentlich eher Wahl, wenn es unbedingt nötig ist und wenn nicht. Ja. Kommen wir vielleicht zum nächsten grossen Thema von deiner Tätigkeit, also Trauma, Unfallfolgen auch. Was sind da die häufigsten Krankheitsbilder, wo du behandelst? Das ist dann doch eher eine akutere Geschichte.
Ja, das Inselspital ist eines der 12 grossen Traumazentren in der Schweiz. Man hat ein Netzwerk geschaffen, auch im Rahmen von der hochspezialisierten Medizin. 12 Zentren. Die Insel ist eigentlich das grösste in der Schweiz. Wir haben etwa 650 Schwerverletzte und etwa 30-40% oder etwa ein Drittel von denen haben irgendwo im Bauch etwas. Und das Häufigste sind natürlich sogenannte stumpfe Trauma. Das ist anders als zum Beispiel in Amerika, in den Städten, also wo es mehr penetrierende, also Schuss-Stichverletzungen hat. Auch die haben wir, das ist so. Aber unser Hauptpatientengut, Unfallpatientengut, sind eigentlich Verkehrsunfälle, Stürze, solche Sachen, also sogenannte Stumpfe. Das sind Milzriss oder Leberrisse oder auch dann Blutungen im Bauchraum, zum Beispiel vom Darm oder solche Sachen.
Schwierigkeit dort ist ja, es sind nicht isolierte Trauma, das ist ja häufig im Gesamtkonzept mit oder im Gesamtproblematik, so muss ich vielleicht eher sagen, mit bewusstlosen Patienten, die im Kopf Schädel etwas haben, dann haben sie Knochenbrüche, dann haben sie vielleicht einen Beckenbruch, dort noch irgendetwas. Das ist ja die grosse Herausforderung, dort im Zusammenhang mit anderen Spezialisten etwas zu machen.
Das ist richtig. Das ist hochinterdisziplinär. Und deshalb ist es wichtig, dass alle mit dem gleichen Konzept arbeiten, dass alle am gleichen Strang ziehen. Man hat auch dort eine Priorisierung nach dem ABCDE. Das ist ein internationaler Weg, wo man geht, wo sich alle daran halten. Wichtig ist für uns von der Bauchchirurgie, dass wir uns dort einbringen, dass wir gerade wenn es um den Bauch geht, sehr früh involviert sind, damit man die Weichen stellen kann. Weil je früher man die Weichen richtig stellt, desto besser ist eigentlich nachher das Behandlungsresultat.
Und das Perfide ist ein bisschen wie im Bauch. Man sieht ja nicht von außen und in Sekunden eins, dass etwas nicht gut ist. Es ist ja gerade das Gegenteil. Oder? Die bleiben relativ lang kompensiert.
Das ist so. Und das sind ja häufig junge Patienten. Gerade Sportunfälle sind ja sehr häufig junge Patienten. Und die haben natürlich extrem gute Reserven. Und dort ist genau, wie du sagst, die Schwierigkeit eigentlich zu erkennen, ab wann es wirklich kritisch wird. Weil das geht sehr rasch. Von einer Minute auf die andere kann das kehren. Gerade wenn es eine Blutung ist, eine schwere, ist es, braucht es eine gewisse Erfahrung. Man weiss, wenn man zum Beispiel die Abdrücke sieht von der Sicherheitsgurt auf dem Bauch oder einem Patienten mit einer schweren Beckenfraktur oder Rippenfrakturen, das sind so ein Zeichen, dass wahrscheinlich auch im Bauch etwas nicht stimmt.
Jetzt hast du gerade die Gurtmarken angesprochen. Es hat ja eine revolutionäre Entwicklung gegeben, 70er Jahre, wenn man recht ist, mit eben Gurtenpflicht plus dann auch Airbag. Gibt es da etwas Nächstes am Horizont? Künstliche Intelligenz?
Ja, das ist richtig. Es war übrigens Volvo, der Ende 70er Jahre das erste Mal die 3-Punkte-Gurte eingebaut hat, ihres Auto. Das hat dazu geführt, dass es weniger Tote gegeben hat im Strassenverkehr, aber es hat mehr Schwerverletzte gegeben, weil eben mehr überlebt haben. Und dann sind die Airbags gekommen, was eine ähnliche Entwicklung gezeigt hat, was sehr gut ist. Ob jetzt KI oder so Fahrassistenten den Verkehr sicherer machen oder weniger schwer verletzt sind, kann ich dir nicht sagen. Aber es wäre wünschenswert, ja.
Ich glaube, das ist klar. Aber du sagst etwas ganz Spannendes. Oder früher war es mehr so schwarz-weiß, jetzt sind wir mehr so in Grauzonen unterwegs. Auch das macht es ja nicht ganz einfach. Gibt es Situationen, wo man von Anfang an sagt, da ist nichts mehr möglich? Oder ist eigentlich jeder Patient, der kommt zu uns, wird alles gemacht und erst dann wird entschieden?
Ja, also häufig, oder sagen wir es mal so, bei schweren Verkehrsunfällen hast du Patienten, die es gar nicht im Spital schaffen. Die sehen wir halt nicht. Das ist ein gewisser Anteil. Und dann gibt es die hochkritisch kommen, und, also wo mit dem Blutdruck schlecht sind, die am Verblüten sind. Und dort haben wir schon heutzutage verschiedenste Möglichkeiten. Man hat zum Beispiel die sogenannte Reboa, also Ballone, wo man in die Hauptschlagader tut, aus der Leiste raus, um eigentlich den Blutfluss in die untere Körperhälfte zu unterbinden, dass das Hirn besser durchblutet bleibt. Man hat so die Möglichkeit, den Kreislauf zu stabilisieren. Wir müssen manchmal, wenn die Patienten wirklich Lebenszeichen verlieren im Schockraum, tun wir das Herz offen massieren. Manchmal muss man und mit Klemmen von der Aorta, also von der Hauptschlagader, um eben den Blutfluss gegen das Hirn zu verbessern. Das sind Extremsituationen, die zum Glück selten sind, wo leider aber auch schlechte Resultate haben. Aber wir haben immer wieder wundersame, überlebende, anekdotische Fälle, wo es halt überlebt. Und es lohnt sich aufgrund von diesen Erlebnissen eigentlich, die Therapie durchzuführen. Das ist unsere Meinung. Das andere, was wir auch nicht vergessen, wenn wir die Extremmassnahmen machen, dann bringen wir den einen oder anderen Patienten auf eine Intensivstation, wo dann vielleicht später, wenn zum Beispiel wenn man einen Hirntod feststellt, zu Organspender werden, was eben auch ein wichtiges und wertvolles Outcome ist.
Aber das primäre Ziel klar.
Ganz klar.
Zu überleben.
Ja, absolut. Ja.
Wir haben noch ganz einen letzten Aspekt. Auch da moderne Methoden fließen ein. Man will auch da minimalinvasiver werden. Und ich glaube, das Paradebeispiel ist die Behandlung von der Milzruptur, also von einer Milz, die borsten ist. Häufig aufgrund von stumpfem Bauchtrauma. Da hat es auch einen Paradigmenwechsel gegeben in den letzten 10, 20 Jahren.
Ja, also das Ziel ist eigentlich, eine Milz möglichst zu erhalten. Weil, oder wie sollte ich sagen, was du natürlich antönst, ist, dass man blutende Milz sehr häufig rausoperiert hat, also nur, dass man Patienten die Milz entfernt hat. Heutzutage können wir eigentlich 90% von diesen Milzverletzten sogenannt konservativ behandeln, sprich mit eben Embolisationen durch Angiologen oder interventionellen Radiologen, um die Milzen zu erhalten, weil wir der Meinung sind, dass die Milz ein wichtiges immunologisches Organ ist. Ein Leben ohne Milz halt einfach unangenehm ist. Wir probieren möglichst echte Milz zu erhalten.
Ich muss aber auch noch eins sagen, das kommt mit einem gewissen Preis in Anführungszeichen. Also es ist nicht eine Schwarz-Weiß-Situation, sondern das erfordert wieder euer Team, das sehr, sehr eng dran bleibt.
Ja, weil trotz initialer Blutstillung kann das natürlich später weiterblühen und manchmal muss man dann in einem sekundären oder in einem zweiten Schritt die Milzen halt gleich rausoperieren. Ja, das ist ja so.
Vielen, vielen Dank, Beat. Sehr, sehr spannend gsi und wir hören bald wieder voneinander. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl.